Ihr hört das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast jetzt Michael Hanisch vom Zimmertheater. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das Jahrmarktfest zu Plundersweilern heißt euer Sommertheaterprojekt. Das macht ihr ja immer, auch wenn es ein großes Sommertheater nicht
genau.
ist.
Also das Zimmertheater hat so ein bisschen die Tradition, dass es trotzdem rausgeht, auch wenn es eben nicht mehr im offiziellen Tübinger Sommertheater dran ist. Aber wir versuchen eigentlich immer noch ein kleines Projekt zu machen. Es bietet sich einfach auch an, weil die Tage im Mai ja eigentlich schon sehr schön werden. Und jetzt normalerweise fangen wir Ende Mai an rauszugehen. Jetzt, dieses Jahr mussten wir ein bisschen später rausgehen, es war jetzt 8. Juni war die Premiere. Und dann spielen wir immer so den ganzen Juni durch und dann ist wieder ein bisschen Pause vor dem offiziellen Tübinger Sommertheater ist auch immer mit den Kollegen so abgesprochen, dass man so spätestens 2 Wochen bevor das offizielle Sommertheater anfängt, hört man auf mit seinen Sachen und ja, und dieses Jahr ist es das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern geworden. Ein Stück von Peter Hax, wobei es eigentlich kein eigentliches Stück von Peter Hax ist, sondern eine Bearbeitung nach einem Stück von Johann Wolfgang von Goethe. Goethe hatte in seinen jungen Jahren so verschiedene Schwänke geschrieben und die hat er dann selber 1778 zu einem Stück zusammengefügt, das heißt eben das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Und er hat es dann auch selber inszeniert, er hat auch selber mitgespielt, Goethe hat ja auch geschauspielert, das wissen viele gar nicht. Nee, er hat in der Vorstellung, also in Weimar war das dann schon am Hof, hat er in der Vorstellung den Theaterdirektor gegeben und den Mardochai und einen Bänkelsänger. Und diesen Stoff hat Peter Hax Mitte der 70er Jahre aufgegriffen. Er wurde ganz konkret gefragt vom damaligen Leiter des Deutschen Theaters nach einem lustigen Stoff. Daraufhin hat eben Peter Hax das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern vorgeschlagen. Der Theaterdirektor meinte, ja, aber das ist ja viel zu groß. Und daraufhin hat Peter Hax eben seine Bearbeitung vorgenommen, hat das Stück so umgeschrieben, gestrichen, zum Teil aber auch neu gedichtet, dass in dem Stück 3 Schauspieler 17 Rollen übernehmen. Und so bringen wir das jetzt auf die Bühne.
Halleluja.
Mit 3 Schauspielern, genau.
Und da muss man ganz viel hin und her springen und switchen.
Genau, also es ist natürlich ein großer logistischer Aufwand. Wir haben hinter der Bühne die ganzen Kostüme hängen. Die Kostümwechsel müssen manchmal innerhalb von 1/2 Minute vorgehen. Da steht dann unsere Requisiteurin Macrina zusammen mit unserer Regieassistentin, der Heather, und hilft den Schauspielern beim Umziehen, damit die ganz schnell wieder vorkommen. Manchmal haben wir es uns aber auch so gelöst, dass zum Beispiel nur der Kopf durch einen Vorhang durchgestreckt wird, sodass der Kopf eben eine andere Perücke oder einen anderen Hut trägt und man nicht das ganze Kostüm wechseln muss, weil weil der Darsteller zum Beispiel im nächsten Satz wieder eine komplett andere Figur ist. Insofern war das schon mal ein großer logistischer Aufwand, aber das ist natürlich auch das, was das Ganze reizvoll macht, dass man eben die Schauspieler in so vielen unterschiedlichen Figuren sieht, eben auch diese schnellen Wechsel mitkriegt. Und bei allem soll das Ganze natürlich auch so ein bisschen den Theaterbetrieb in früheren Zeiten darstellen. Und das ist ganz elementar. In dem Stück geht es halt einfach mitunter auch um eine fahrende Schauspieltruppe, die eben nach Plundersweilern kommt, um da beim Jahrmarktsfest ihr Stück zu spielen. Eine Tragikomödie wird dort aufgeführt, nämlich die Historia von der schönen Esther. Es ist eine biblische Geschichte und es geht um Esther, die ist Gattin des persischen Königs. Und dieser König hat einen getreuen Diener, den Haman, das ist sowas wie sein oberster Regierungssprecher, Präsident oder Verwaltungsbeamter. Und dieser Haman, der sieht sich nicht nur als Politiker, sondern auch als Dichter. Und allerdings gibt es am Hof noch einen zweiten Dichter, und das ist Mardochai. Mardochai ist Jude, wie Esther auch. Und Mardochai ist besser als Haman. Und so beschließt Haman, dieser Mardochai muss aus dem Weg geräumt werden. Und er macht dann eine Intrige. Von dieser Intrige kriegt dann Mardochai natürlich Wind. Und der wiederum wendet sich dann an seine Nichte Esther, die beim König für ihn ein gutes Wort einlegen soll und ihn vor dem Galgen retten soll. Eigentlich auch ein ganz netter Stoff, vor allem ein Stoff, den man auch vielseitig deuten kann. Und da hat es besonders bei den Arbeiten viel Spaß gemacht, eben diese Typen in diesem Stück rauszuarbeiten. Also Stück im Stück, das ist sehr klischeehaft geschrieben, das ist schon bei Goethe sehr klischeehaft geschrieben, das hat auch Hax wieder aufgegriffen. Also das sind so typisch, wie man so aus der Theatergeschichte kennt, so Hans-Wurst-Gestalten, Kasperle-Gestalten, und auch der König hat was Kasperlehaftes, und das hat sehr viel Spaß gemacht, das rauszuarbeiten. Ja, und um dieses Stück im Stück herum ist natürlich noch das Jahrmarktsfest mit ganz vielen skurrilen Charakteren aus Plundersweilern.
Was ist das für ein Dorf oder eine Stadt? Ihr klingt eher klein, ja?
Ja, es ist ein Klischee eines Provinznestes. Es gibt auch kein Plundersweiland, das ist ein erfundener Name von Goethe. Es ist eine Stadt, die sich immerhin 3 betriebener Brauereien würdigen kann. Das wird vom Magister, also vom Lehrer dieser Stadt, ganz stark betont, also weil als er aufgewachsen ist, hatte es nur 2 Brauereien und jetzt gäbe es schon 3, und das sei doch ein Fortschritt, und er vergleicht dann auch Plundersweiler mit anderen Städten, unter anderem mit Tübingen, haben wir uns einen kleinen lokalen Bezug eingebaut, und natürlich ist Plundersweiler gar nicht so schlecht, wie es eventuell sein könnte. Es ist eine Kleinstadt es ist eine Stadt, die so ein bisschen bigott daherkommt. Also es gibt da so zum Beispiel 2 Frauengestalten, die Madame Schauer und die Muhme. Die hat nicht mal einen Namen, also die heißt nur Muhme, nicht mal Frau Muhme oder Madame Muhme, sondern nur Muhme. Das sind 2 Frauen, die eigentlich ja auf den ersten Blick gut situiert, gut bürgerlich wirken, die aber in sich drinnen dann doch ein ganz lüsternes Wesen haben und hinter einem Jungen her sind, einem jungen Mann her sind. Und neben diesen beiden gibt es noch einen Gendarm, der natürlich für Recht und Ordnung sorgen soll, aber sich vielleicht auch wichtiger nimmt, als er ist. Auch der Magister, der sich wichtiger nimmt, als er ist. Ja, und so werden nach und nach eben auch diese Gestalten aus der Stadt Plundersweilern vorgestellt.
Und das Verhältnis, die Interaktion zwischen den Schauspielenden und den Stadtbewohnern, gibt es da dann auch nochmal?
Ja, da gibt es ganz viele Begegnungen. Eben, wenn zum Beispiel der Theaterdirektor gegenüber dem Lehrer sein Stück verteidigen muss, denn der Theaterdirektor ist natürlich darauf bedacht, dass möglichst viele Zuschauer kommen, und dann ist natürlich die Meinung des Magisters ausschlaggebend, weil wenn der Magister sozusagen als, ja, Vertreter der örtlichen Gelehrsamkeit und der oberen Bildungsschicht das Stück schlecht finden würde, dann würde natürlich keiner kommen. Also muss dieser Theaterdirektor natürlich den Magister davon überzeugen, dass das Stück gut ist. Und auf der anderen Seite muss er zum Beispiel auch für Ruhe sorgen, wenn 2 Tölpe oder Strolche heißend im Stück kommen und immer wieder die Vorstellung sprengen wollen, weil sie irgendwie Schabernack treiben oder eben betrunken sind und einfach reingrölen und sowas. Oder eben auch hinter der Schauspielerin, die die Esther spielt, her sind. Also insofern, diese Ebenen mischen sich immer wieder, und dann gibt es aber tatsächlich einfach auch 3 Akte aus diesem Esther-Stück, wo eben diese Geschichte auch nochmal in sich erzählt wird, also Stück im Stück. Wir haben auch eine Bühne auf der Bühne. Also unsere Bühne orientiert sich auch an dieser fahrenden Truppe. Wir haben die Bühne auf einen Traktoranhänger gebaut. Und auf diesem Traktoranhänger wiederum gibt es dann ein Theaterportal mit einem Vorhang. Und hinter diesem Vorhang ist dann nochmal eine Wand, die dann sozusagen den Palast des persischen Königs Ahasver darstellt. Und es wird eben sowohl innerhalb dieser Bühne als auch vor dieser Bühne gespielt. Es wird aber auch eben vor dem Publikum gespielt. Also die Bühne wird auch mal verlassen, diese Traktoranhängerbühne. Und es wird auch vor den Zuschauerreihen gespielt. Die Zuschauer nehmen auch ganz klassisch sozusagen für eine fahrende Truppe auf Bierbänken Platz. Also wer kommen will, bringe sich sein Kissen mit. Aber ganz so unbequem ist es nicht. Ich habe selber auch jetzt ein paar Mal drauf gesessen. Man kann es gut aushalten. Und also auch das Publikum ist Teil dieses Geschehens. Und das Publikum ist natürlich auch ein bisschen Plundersweilern.
Aber das Stück im Stück ist in sich abgeschlossen auch.
Das wird in sich abgeschlossen erzählt. Es gibt auch eine sehr schöne Moral am Ende dieses Stückes. Peter Hax war ein Autor, den man heute vielleicht auch kaum mehr kennt. Das ist ein DDR-Autor gewesen, so neben Heiner Müller, der bekannteste DDR-Autor. Und Peter Hacks ist leider so ein bisschen vergessen oder wird gerade erst wiederentdeckt, weil er so politisch nicht ganz eindeutig war. Also er war schon ein sehr linientreuer DDR-Autor, ein Vertreter des SED-Regimes. Auf der anderen Seite hat er immer daran gelitten, dass die Reformen nicht so umgesetzt werden, wie er sich das vorgestellt hat, aber er hat nie offen Kritik am Parteisystem geäußert, an der SED-Diktatur. Und das hat ihn dann so nach der Wende so ein bisschen natürlich in eine unklare Situation gebracht. Er hat sich dann sehr stark zurückgezogen, hat bis 2003 gelebt, also er hat noch schon noch sehr viel von der Wende mitbekommen, hat sich erstmal dann zurückgezogen und erst gegen Ende seines Lebens hat er sich dann auch wieder politisch engagiert und ist ganz interessant auch, wie er auch nochmal so eine Wendung durchgemacht hat, also wie er auch erkannt hat für sich, dass die Ideen des Sozialismus gut sind, aber sich vielleicht eben in einem System wie der DDR doch nicht so gut haben verwirklichen lassen und dass es eigentlich eher einen demokratischen Sozialismus braucht. Er hat sich dann am Ende seines Lebens der Linkspartei auch zugewandt und hat insbesondere eine Politikerin, die wir heutzutage kennen, Sarah Wagenknecht, sehr gefördert. Ja, dieser Autor war aber in den 70er Jahren eben ein sehr beliebter Autor, ein sehr bekannter Autor, nicht nur in der DDR, sondern es ist auch ganz interessant, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern wurde am Deutschen Theater in Berlin, also auf der Ostseite, uraufgeführt, wurde in der DDR in Folge aber nur zweimal nachgespielt. In der Bundesrepublik war es das erfolgreichste Stück der Saison 76-77 und war über 30 Mal nachgespielt worden. Also auch ganz interessant, dass dieser DDR-Autor dann im Westen doch relativ erfolgreich war. So ein bisschen wie Brecht auch. Also Brecht, der auch in die DDR gegangen ist, aber eigentlich im Westen genauso erfolgreich gespielt worden ist wie im Osten. Ja, und Peter Hacks hat mit seinem Stück natürlich einerseits diesen goethischen Schwank bearbeitet, aufgegriffen. Auf der anderen Seite hat er durchaus auch eben Systemkritik in dieses Stück einfließen lassen. Kritik am herrschenden System. Vielleicht sind deshalb auch die Figuren gerade eben, was das Stück im Stück angeht, so ein bisschen typenhaft, um einfach auch bestimmte Klischees der herrschenden Klasse der damaligen SED-Diktatur auch eben vorzuführen. Und für die Leute in der DDR war das in den Hackschen Stücken wohl immer sehr eindeutig zu erkennen, wer gemeint war. Also ich habe mich im Vorfeld viel auch dann damit befasst, mit anderen Stücken, die damals aufgeführt worden sind, die er umgeschrieben hat oder die er neu geschrieben hat. Und da wurde viel von dem Witz und der Ironie sehr eindeutig verstanden und es war schon klar, wer eben gemeint ist. Ob das in der BRD auch so war oder ob das da eher die Komödie war, die im Vordergrund stand, das lässt sich natürlich hier nach knapp 40 Jahren schwer beurteilen. Aber immerhin ist das auch ein Stück, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, das bis heute immer wieder gespielt wird. Und durch die fahrende Truppe eignet es sich natürlich perfekt, auch draußen zu spielen, unter freiem Himmel.
Aber in der DDR hat er gar nicht mit dem Stück gar nicht so viel Erfolg gehabt.
Nee, in der DDR waren es andere Stücke, mit denen er Erfolg gehabt hat. Sein erfolgreiches Stück ist auch eine Bearbeitung, ein Stück, das heißt Der Frieden, nach einer Komödie von Aristophanes, also einer antiken Bearbeitung. Und dann natürlich sein allerbekanntestes Stück, das ebenso in der DDR erfolgreich war wie in der Bundesrepublik, ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Das ist sein bekanntestes Stück. Das wird auch heute noch sehr oft nachgespielt.
Und aber diese quasi Kritik dann doch, die da in seinen Figuren war, die hat ihm nie irgendwie künstlerische Probleme bereitet. Also er war quasi regimetreu und trotzdem regimekritisch, aber auf einer subtilen künstlerischen Art.
Genau. Er ist freiwillig in die DDR gegangen. Er war eigentlich BRD-Bürger. Er ist 1955 in den Osten gegangen und hat am Anfang nicht ganz so subtil Kritik geäußert und ist dann doch sehr schnell auch eben mit der SED-Führung in Konflikt gekommen, mit der Stasi in Konflikt gekommen. Und daraufhin hat er sich so verlagert, eben seine Kritik versteckter zu äußern. Für Peter Hacks ganz ja, mit ausdrucksstarkes, mittelweitem Versmaß. Er hat sehr viel in Versen geschrieben und in Versen lässt sich natürlich Kritik auch leichter verstecken und wird nicht so ganz so deutlich. Und damit ist er ganz gut gefahren. Er ist zwar auch immer wieder in Konflikte gekommen, allerdings dadurch, dass er eben auf der anderen Seite so doch eben als Vorzeigegelehrter, Vorzeigeschriftsteller, Vorzeigetheatermacher vorgeführt werden konnte, war die Kritik an ihm und seiner Person nicht so stark wie zum Beispiel an Heiner Müller, eben dem anderen bekannten DDR-Dramatiker.
Hat er nach der Wende da irgendwelche Probleme gehabt deswegen? War das nur in quasi persönlicher Natur dann?
Es war tatsächlich eher persönlicher Natur. Also er hat jetzt, es gibt auch, also er wurde eher überwacht, als dass er selber irgendwas denunziert hat. Er hat eigentlich eher immer versucht, für andere Schriftsteller Partei zu ergreifen. Er hat auch gerade zum Beispiel Heiner Müller auch sehr in Schutz genommen, den verteidigt und für die Freiheit der Kunst plädiert. Es gibt eine Episode in seinem Leben, die eher ein bisschen unrühmlich war, nämlich Wolf Biermann. Bei dessen Ausbürgerung, da hat er nicht Partei für Wolf Biermann ergriffen. Und das wurde ihm dann später, gerade eben nach der Wende, doch angekreidet. Allerdings eben haben dann andere Schriftsteller der DDR gesagt, so eng darf man es nicht sehen, weil er hat uns zum Beispiel auch sehr in Schutz genommen und uns Sachen ermöglicht, die vielleicht sonst nicht möglich gewesen wären. Also es ist dann eher versöhnlich ausgegangen.
Wie viel Goethe steckt noch in Hacks Stück? Wo hat er die Veränderungen vorgenommen, außer dass er von 17 auf 3 Figuren oder drei...
Er hat es nur für drei Schauspieler umgeschrieben. Ja. Die 17 Figuren gibt es trotzdem
die
noch.
Die gab es auch bei Goethe.
Bei Goethe genau waren es noch mal ein bisschen mehr. Ja. Bei Goethe waren es über 20 Figuren. Das ist vor allem eben etwas, was Peter Hacks gemacht hat. Er hat eben das goethische Stück eingestrichen, hat bestimmte Figuren weggelassen. Ansonsten, ich würde mal sagen, grob geschätzt, so 70% sind Goethe, 30% sind Hacks. Was die Szenen, die angeht, die in Plundersweilern spielen, eben die uns diese Typen vorführen, eben wie Frau Muhme und Madame Schauer oder eben den Magister, sowas, das ist alles eins zu eins von Goethe. Da hat Peter Hacks relativ wenig überarbeitet. Allein beim Magister hat er zwei Gedichte eingefügt, die von ihm stammen. Was er sehr stark überarbeitet hat, ist tatsächlich das Stück im Stück, die Esther-Geschichte. Er hatte sich mehr orientiert an der deutschen Klassik dann auch. Das goethische Stück ist noch so aus in Fortsetzung des Sturm und Drang geschrieben, also so Knittelverse und sehr oft sehr derbe Sprache, und so war auch das Stück im Stück sehr derb und sehr volksnah geschrieben. Und Peter Hacks wollte aber mit diesem Stück im Stück eben, um auch Kritik äußern zu können, schon was Klassisches aufführen. Und deswegen hat er das Stück dann im Stil der Weimarer Klassik umgeschrieben, hat das Versmaß in Jambus gebracht, hat eben auch die Verse erweitert. Und das ist vor allem das, was Peter Hacks bearbeitet hat.
Wie viel habt ihr dann bearbeitet? Was habt ihr dann nochmal verändert?
Wir haben gar nicht so viel bearbeitet oder so viel gestrichen. Das Stück ist hat eine ganz gute Länge. Es dauert jetzt in unserer Fassung 90 Minuten. Wir haben ein paar Seiten gestrichen, aber das hätte vielleicht noch 5 oder 10 Minuten mehr ausgemacht. Insofern sieht man auch, wir haben relativ wenig gestrichen an dem Stück selber. Wir haben uns an die Einteilung gehalten, wie Peter Hacks sie vorgenommen hat, also weil es einfach auch Sinn macht, die Figuren so auftreten zu lassen in den Räumen, wie Peter Hacks es eingeteilt hat, damit eben die Kostümwechsel viel schneller funktionieren. Und wo wir uns ein bisschen Freiheit erlaubt haben, es gibt einen Auftritt eines Bänkelsängers und für diesen Auftritt gibt es keine Noten. Also da hat auch Peter Hacks kein Notenmaterial hinterlassen, sondern er hat eben gesagt, das ist frei zu interpretieren. Es gibt im Stück mehrere Songs, Songs, die sich an klassischen Volksliedern orientieren, sodass eben auch die Melodie da ist, aber eben für diesen einen Song gab es eben kein Material und das war, glaube ich, die größte Bearbeitung, die wir vorgenommen haben, eben da eine eigene Melodie zu nehmen oder beziehungsweise da eine Art Medley zusammenzustellen mit verschiedenen bekannten und weniger bekannten Melodien und einen Spagat zu schaffen zwischen, ich nenne es mal, klassischer Oper hin zum Rap.
Das habt ihr selber dann quasi ausgewählt. Kannst du ein Beispiel geben?
Also es wird von klassischer Oper her wird Turandot von Puccini immer wieder zitiert. Der Rap orientiert sich einfach am Rhythmus so generell. Da haben wir jetzt kein Vorbild oder so genommen. Aber das haben der Schauspieler Toni Gojanovic und unser Musiker Peter Weiß zusammen erarbeitet. Und ich finde eigentlich, dass es ganz witzig geworden ist. Ich glaube, das macht den Leuten auch Spaß, das dem zuzuhören.
Also Live-Musik dann auch dargeboten, nicht Einspieler, sondern...
Nee, alles live dargeboten. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo es keine elektrischen Einspieler gab. Also wir haben das Stück jetzt nicht historisierend inszeniert. Also die Kostüme sind, glaube ich, ja, ein Mittelding zwischen Anklang an historischen Kostümen, aber eben auch einem zeitloses Grundkostüm, und so soll auch der ganze Abend sein. Er soll eher zeitlos sein, also soll jetzt nicht in einer bestimmten Zeit, auch nicht in der goethischen Zeit veranlagt sein, sondern er könnte jederzeit überall stattfinden. Trotzdem ist es natürlich schön, auch einen Live-Musiker dabei zu haben, und insofern haben wir eben als Ergänzung zu unseren drei Schauspielern eben noch Peter Weiß mit dabei. Peter Weiß ist ja in Tübingen jetzt auch kein Unbekannter, mit seinem Akkordeon. Und was vor allem auch sehr schön ist und was vielleicht nicht so viele wissen, Peter Weiß hat ja auch sehr lange als Artist gearbeitet, und so kann er zumindest vor den Vorstellungen auch immer einen Einblick in sein artistisches Können geben, was Jonglieren, Einradfahren und Ähnliches angeht. Und das ist dann schon beeindruckend, wenn er zum Beispiel auf seinem Einrad Akkordeon spielt. Puh. Also auch hier so ein bisschen das Jahrmarkt als bunte Gauklocktruppe, und da passt einfach ein Vollblutmusiker wie Peter Weiß super dazu.
Musik und Akrobatik oder was ist sonst noch alles so bei so einem Jahrmarkt geboten? Vor allem saufen die Leute doch da auch, oder haben es damals doch sicher auch schon?
Ja, das haben sie damals sicherlich auch schon getan. Also es gibt auch eine ganz klare Einteilung, die der Gendarm vornimmt, der eben auch sagt, also hier ist der Platz für die schönen Künste, sprich für die Schauspieler, da hinten ist das Bierzelt. Es treten auch zwei betrunkene Gestalten auf im Stück. Allerdings sind die schon so betrunken, die brauchen nicht noch mehr zu trinken. Bei uns darf nur das Publikum sozusagen trinken. Wir verkaufen natürlich auch Getränke, damit es eine schöne, laue Sommernachtsveranstaltung wird. Und insofern ist dann auch, wie vorhin schon angedeutet, das Publikum ein Stück weit Plundersweilern, das eben auch eingeladen ist, was mitzutrinken.
Ja, und das Plundersweilern, das ist ja dann auch, wird ja noch extra angefahren. Ihr seid ja nicht an einem festen Platz, wie sonst manchmal oder wie beim großen Sommertheater ja auch nötig, sondern ihr seid an vier verschiedenen Plätzen.
Fünf verschiedenen Plätzen. Genau. Das war eine Idee, die als eben klar war, wir würden gerne ein kleines Draußenprojekt machen, und als wir dann eben gesagt haben, wir machen das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, haben wir dann eben so mit uns mit Robert Arnold, der einerseits Schauspieler am Zimmertheater ist, aber eben auch Regisseur ist und der eben das Jahrmarktsfest inszeniert hat, länger uns unterhalten, und es hat sich immer mehr herausgestellt, dass es auch eigentlich schön wäre, diese fahrende Truppe wirklich als fahrende Truppe durch Tübingen zu ziehen zu lassen. Und insofern haben wir dann eben überlegt, okay, wir gehen an, eigentlich wollten wir sechs verschiedene Orte ansteuern. Einer ist uns bei der Planung jetzt weggefallen, weil wir da erstens Terminkollisionen hatten mit anderen Veranstaltungen, zweitens keinen Raum hatten, wo wir unsere Kostüme, Requisiten lagern konnten. Insofern sind es jetzt nur fünf geworden. Aber eben die Idee war tatsächlich so ein bisschen, die fahrende Truppe steuert verschiedene Stadtteile in Tübingen an und bringt das Stück einfach an verschiedenen Orten zur Aufführung. Klar ist die Liste nicht vollzählig, klar wird man sagen können, warum seid ihr nicht auch in Hirschau oder in Weilheim oder im französischen Viertel. Wir haben tatsächlich ganz viele Orte geprüft, aber da wäre dann tatsächlich der Aufwand zu groß geworden, jetzt noch weitere Orte mit dazu zu nehmen. Insofern haben wir versucht, das möglichst gleichmäßig zu verteilen, eben zwei Orte im Süden von Tübingen, also in Derendingen und in der Südstadt, zweimal im Norden von Tübingen, in WHO und in Frohndorf und einmal dann im Zentrum zum Abschluss bei der Jakobuskirche.
Und das ist ja schon auch ein erhöhter logistischer Aufwand. Die Location Scouts müssen da ja auch ganze Arbeit leisten. Was waren da die Anforderungen auch für euch? Eben einen Platz zum...
Also die Anforderungen an den Platz selber sind eigentlich relativ gering, weil die Bühne steht auf dem Traktoranhänger, wird eben vor Ort hingezogen, dann wird noch ein Podest angebaut, damit die Bühne ein bisschen größer ist und das Publikum nimmt auf Bierbänken Platz. Also das ist relativ einfach zu handeln. Wichtiger ist einfach tatsächlich einfach zu gucken, wo sind Stromanschlüsse vor Ort, wo sind natürlich Toiletten vor Ort, wo ist ein Raum, wo die Schauspieler sich vor der Vorstellung schminken können, umziehen können, denn die Schauspieler bei sommerlichen Temperaturen mit voller Montur und Schminke durch Tübingen zu kutschieren. Wenn man da ankommt, ist die Schminke schon wieder verlaufen vor lauter Schwitzen. Also brauchte man da natürlich immer vor Ort immer irgendwo eine Möglichkeit unterzukommen. Und da war es einfach ganz toll tatsächlich auch eben, dass die verschiedenen Einrichtungen, wo wir jetzt eben untergekommen sind, ganz unkompliziert waren, dass die uns sehr entgegengekommen sind. Das war die VHS für den Loretto-Platz, das Kinderhaus am Magazinplatz, die Geschwister-Scholl-Schule beziehungsweise das Amt für Schule und Sport von der Stadtverwaltung oder eben im Frohendorf der Netz e.V., das ist ein regionaler Verein, der sich um Veranstaltungen im Frohendorf kümmert und dann auch das Amt für Kultur und die Jakobuskirchengemeinde, dass wir eben da unten aufspielen können. Das waren einfach ganz tolle Erfahrungen, dass das sehr unkompliziert in der Vorbereitung waren und dass wir dann an manchen Orten auch einfach tatsächlich offene Türen eingerannt haben, die sich einfach gefreut haben, dass in ihren Stadtteilen einfach auch mal was anderes geboten wird, dass eben mal auch was stattfindet auf dem Magazinplatz oder auf dem Loretto-Platz. Klar gibt es am Loretto-Platz immer das Loretto-Fest einmal im Jahr, aber dass eben auch mal Theater an solchen Orten gespielt wird. Und das hat mir auch in der Vorbereitung sehr viel Spaß gemacht, das mit zu organisieren und die verschiedenen Orte startklar zu machen.
Sonstige städtischen Auflagen, die sowas manchmal ja nochmal unnötig verkomplizieren?
Nee, es gibt natürlich die allgemeinen Auflagen, was eben Veranstaltungsdauer, Veranstaltungslänge, eben bis wie lang man in der Nacht spielen darf, eben dass um 22.30 Uhr die Veranstaltung beendet sein muss und abgebaut sein muss. Aber das sind eigentlich Sachen, die kennen wir ja schon, die beeinträchtigen uns jetzt nicht großartig, weil wir sie einfach auch gewohnt sind. Und ansonsten gab es tatsächlich keine weiteren Einschränkungen und wir müssen uns halt sehr viel um sehr viel selber noch zusätzlich kümmern, eben auch um zum Beispiel in den städtischen Einrichtungen halt zum Beispiel die Orte sauber zu hinterlassen. Da sind wir natürlich selber verantwortlich, unsere Putztrupps und so dann hinzuschicken. Aber das gehört natürlich vielleicht auch ein bisschen mit dazu, dass die fahrende Bühne, wenn sie vor Ort gespielt hat, hinterher den Platz auch wieder besenrein verlassen muss.
Und alles an jeden Tag wieder auf- und abbauen?
Auch? Nee, also wir lassen die Bühne immer 2 Tage stehen. Also wir spielen meistens 2 Tage an einem Ort, beziehungsweise der Jakobuskirche, da spielen wir tatsächlich dann 4 Tage. Die Bühne bleibt stehen, ansonsten muss alles immer wieder abgebaut werden. Das heißt, die Bierbänke müssen wieder zusammengebaut werden. Unsere Beleuchtung kann natürlich auch nicht nachts draußen stehen bleiben. Es ist Gott sei Dank nicht so viel, aber natürlich sind es trotzdem Kabel, die zusammengerollt werden müssen, Scheinwerfer, die abgehangen werden müssen, Stative, die reingetragen werden müssen. Und das ist natürlich mit ein großer Aufwand, der vor allem natürlich auch alle Mitarbeiter sehr fordert. Also das, was normalerweise eben die Schauspieler auf der Bühne tragen und eben die Hauptlast des Abends tragen, verteilt sich bei so einem Sommertheaterprojekt tatsächlich natürlich auf alle Mitarbeiter, auf die Techniker, auf die Beleuchter, auf die Requisiteurin und natürlich auch auf das Kassenpersonal und das Einlasspersonal. Also alle sind immer gefragt, wo es geht, mitzuhelfen, mit aufzubauen, mit abzubauen und wieder aufzuräumen.
Wie funktioniert das mit den Kassen bei öffentlichen Plätzen, die ja im Prinzip frei begehbar sind?
Ja, also natürlich sperren wir die ein bisschen ab mit Flatterband, also wir stellen jetzt keinen Bauzaun drumherum auf und natürlich können wir niemanden daran hindern, sich am Rand dieses Flatterbands hinzustellen und im Stück zuzugucken. Wir haben aber ganz gute Erfahrungen gemacht, hinterher einfach mit einem kleinen Spendenkästchen hinzugehen und einfach die Leute darauf hinzuweisen, dass es die anderen Leute natürlich Eintritt dafür bezahlt haben, dass wir das natürlich auch nicht umsonst machen können, dass dann natürlich zahlreiche Mitarbeiter mit dranhängen. Und insofern gab es da eigentlich bisher keine Negativerfahrung, sondern die Leute haben dann oft bereitwillig gespendet und die anderen unterstützen uns ja sowieso, die reinkommen. Und natürlich, wo wir einschreiten, ist, wenn natürlich einfach jemand unter dem Flatterband durchgeht und sozusagen den Eintritt prellen will, das können wir natürlich nicht durchgehen lassen. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass unsere Finanzierung gesichert ist.
Wie, was sagt uns das Stück heute? Dieses von 1778, respektive dann 200 mhm. Jahre später nochmal und jetzt nochmal 40 Jahre später. Wo ist der Link mhm. zum heute, was Theater ja auch immer sucht und auch braucht?
Das Tolle an dem Stück ist, und das ist es, glaube ich, auch, was es für heute immer noch interessant macht, ist, dass sich in diesen Typen relativ wenig geändert hat. Diese Stereotypen, die uns da vorgeführt werden, die finden wir alle irgendwie doch in unserem Alltag, in unserem Bekanntenkreis wieder. Es gibt immer wieder Sachen, wo ich mir beim Zugucken immer wieder dachte, ach, das kenne ich doch so von dem oder derjenigen auch, das kenne ich von demjenigen auch. Das, denke ich, ist das eine, was es interessant macht. Das zweite ist, es hat durchaus eine Aussage, was Aufklärung, was eigenständiges Denken angeht. Das war Goethe, glaube ich, damals schon sehr wichtig. Es war Peter Hacks noch sehr viel wichtiger, dass die Aufklärung einen großen Stellenwert einnimmt. Und Aufklärung, so trocken dieser Begriff klingt, es geht ja darum, selbstständig zu denken, selber Erfahrungen zu machen, sich eigene Gedanken zu machen und eben auch sich eigene Eindrücke zu verschaffen. Und das ist so präsent in dieser Esther-Geschichte, dass dieses Thema eben aufgegriffen wird und auch wie der Theaterdirektor eben sein Stück verteidigt. Das ist etwas, was, glaube ich, zeitlos ist und was es einfach bis heute interessant macht. Und dann gibt es leider immer noch tatsächlich auch natürlich, ich habe vorhin die Typen erwähnt, die wir wiedererkennen. Innerhalb dieser Typen gibt es natürlich auch Aspekte negativer Art, die wir wiedererkennen, also Vorurteile, die vorgebracht werden oder ein falscher Nationalismus oder ein versteckter Patriotismus oder so, ja, in groben Zügen ein, egal ob links- oder rechtsextremes Gedankengut, das dann natürlich auch ausgestellt wird, vorgeführt wird und dann auch nochmal einfach heute, glaube ich, einfach uns allen nochmal zeigen kann, wie wichtig eben es ist, selbstständig zu denken und sich eigene Gedanken zu machen. Und das ist ja schon allerhand, wenn uns ein Stück seit 200 Jahren eben auch immer noch sowas erklären kann und vorzeigen kann und auch sagen kann, wie wichtig das ist.
Wie waren die Reaktionen bisher?
Die Reaktionen waren bisher sehr gut. Also schön ist, dass es einfach auch das Komische in dem Stück gut ankommt, dass die Leute mitlachen, dass sie sich gut unterhalten fühlen, dass sie auch einfach Szenenapplaus geben, was einfach auch nochmal ganz wunderbar dazu passt, eben mit der fahrenden Truppe, das Stück im Stück, dass das eben auch diese Theatersituation nochmal aufgreift. Und auch hinterher kamen einige Leute auf mich dazu, dass sie auch immer noch gesagt haben, sie wollen es gerne auch nochmal an einem anderen Ort gucken. Weil das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung, dass jeder Ort anders wirkt. Das ist was anderes, auf dem Loretto-Platz zu spielen, als jetzt am kommenden Wochenende in Waldhäuser Ost oben zu spielen. Und es wird nochmal was ganz anderes sein, bei der Jakobuskirche zu spielen. Wobei wahrscheinlich die Jakobuskirche der Spielort ist, der am besten zu diesen Plundersweilern passt, also so als kleine, alte, etwas verschlafene Stadt. Aber das sind natürlich auch schöne Erfahrungen und das, wenn dann natürlich Leute sagen, sie wollen es gerne nochmal an einem anderen Ort gucken kommen, ist das natürlich auch sehr schön.
Habt ihr an allen Orten auch geprobt?
Dann? Nee, geprobt haben wir nur an der VHS, also in der VHS haben wir sowieso unseren Probenraum und dann haben wir die Endproben im Hinterhof der VHS gemacht. Wir brauchten da einfach natürlich einen Ort, wo wir draußen proben können. Das Stück ist so angelegt, dass es tatsächlich auf allen Orten funktionieren kann. Die Bühne ist so angelegt, dass sie auf allen Orten funktionieren kann. Was wir natürlich gemacht haben, gemeinsam auch mit den Darstellern alle Orte angeguckt und eben auch darauf hingewiesen, wo sind eventuell Schwierigkeiten vor Ort, wo könnte es vielleicht auch ein bisschen kritisch werden, was zum Beispiel Schall angeht oder Hall. Das wird jetzt, denke ich, vor allem in WHO ein bisschen bei der Geschwister-Scholl-Schule die Herausforderung. Da spielen wir auf dem Schulhof und der ist an drei Seiten eingefasst mit Betonwänden. Aber das ist ja toll, wenn man dann auch tolle Schauspieler hat, die mit sowas umgehen können und die sich auf so einen Ort auch einlassen können. Und das ist dann einfach auch nochmal eine tolle, spannende Herausforderung für uns Theatermacher.
Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern am heutigen Freitag.
Samstag. Genau.
Und dann nochmal ab dem 21. nächstes Wochenende. Dann in Derendingen, 24., 25. in Frohndorf und ab dem 28. Juni bei der Jakobuskirche jeweils 20.30 Uhr.
Genau.
Was kommt nach dem Sommertheater?
Ja, das ist ein bisschen heikel, weil ich weiß natürlich, was kommt. Tatsächlich ist aber unsere Pressekonferenz zum Spielplan der Saison 17-18 erst nächste Woche. Das heißt, ich kann es leider nicht verraten. Ich kann verraten, dass wir am 26. Juni, also parallel zu den letzten Vorstellungen bei der Jakobuskirche, fangen wir an, ein neues Stück zu proben. Und ich kann verraten, zumindest wer mitspielt, Nicole Schneider, Kim Bormann und Paul Schäfer werden spielen und die Premiere wird dann im Herbst sein. Und was ich noch verraten kann, ein Stück natürlich steht schon fest, das haben wir jetzt in Recklinghausen zur Uraufführung gebracht. Das war Ende Mai waren wir bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen mit dem Zimmertheater, haben dort Letzte Menschen zur Uraufführung gebracht, ein Stück von Oliver Bukowski, und das wird auch nächste Spielzeit zu sehen sein. Insofern so viel als Ausblick.
Jetzt erstmal Pause, wann geht's los wieder, die Spielzeit?
Die Spielzeit beginnt dann wieder Anfang September, Moment, ab 9. September sind wir wieder da.
Und was, hast du deinen Urlaub schon geplant?
Nee, leider noch nicht dazu. Es war zu stressig jetzt mit dem Sommertheater.
Aber Juli, August hast du tendenziell zumindest
frei.
Genau. Mhm. Aber, und die Spielzeit steht ja, die ist ja fertig geplant. Wenn, dann geht's halt los. Bist du selber mit Regie wieder beteiligt?
Ich werde auch wieder was machen, ja. Aber darf ich natürlich leider auch noch nicht verraten.
Und ansonsten als Dramaturg.
Genau.
Und Intendant auch mit gefordert.
Genau.
Letzte Spielzeit steht dann an, ja?
Das ist dann die letzte Spielzeit,
fest, genau. Auch, dass du auch das Tübingen dann verlassen wirst?
Das steht noch nicht so fest, das kommt natürlich drauf an, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird und dann
wird verhandelt.
Genau.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Ich danke, dass ich kommen durfte.
Michael, immer wieder gerne, und wenn es dann raus ist, dann bist du hier mit den anderen Stücken mit den auch wieder. Herzlich willkommen.
Ja, gerne.
Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag, nochmal am Samstagmorgen auch zu hören zwischen 6 und 8. Und alle Wortbeiträge natürlich auch dauerhaft auf wüste-welle.de zu hören. Am Montag die nächste Lokalmagazin-Sendung, dann zu Gast die Tübinger Woche für Suffizienz. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.